Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Hallo, mein Name ist Andreas Altmann. Ich bin Reporter und Buchautor und möchte Ihnen heute mein 23. Buch vorstellen mit dem Titel Bloßes Leben. Später wird klar, warum ich diesen Titel gewählt habe. Wie immer in meinen Büchern steht vorne ein paar Motti. Das sind Autoren und Autorinnen, die ich verehre. Und von denen setze ich ein, zwei Zeilen hinein, weil ich denke, sie würden zu dem Buch, zu dem Inhalt des Buches passen. Ich habe vier Motti und eines davon lese ich vor vom grandiosen Charles Bukowski. Und es geht folgendermaßen und es betrifft uns alle. Wir werden alle sterben, jeder von uns. Was für ein Zirkus. Das allein sollte uns dazu bringen, zu leben, zu lieben. Aber das tut es nicht. Wir werden terrorisiert von Kleinigkeiten, zerfressen von gar nichts. Zitat Ende, großartiger Bukowski. Jetzt ist auch eine kleine Marotte von mir. Ich widme jedes Buch von mir jemanden und es erinnert mich an den Künstler, Sänger, Aktionskünstler André Heller, großer Sohn Österreichs, der meinte, sollte ich mal sterben, dann müsste auf meinem Grabstein Schuldner stehen. Er wollte damit sagen, dass wir alle das, was wir gelernt haben, anderen schulden. Kein Mensch lebt aus sich heraus. Er ist das Produkt, im Guten wie im Bösen, was er von anderen, Frauen wie Männern, erfahren hat. Und deshalb jetzt eine kleine Widmung an eine Frau, die ich überhaupt nicht kenne. Jetzt der Text. Das Buch ist einer Frau gewidmet, die ich nicht kenne. Ich habe sie nur eine halbe Stunde lang gesehen, von fern, vielleicht aus 5 Meter Entfernung. Ich bin sicher, dass sie mein Anstarren nicht bemerkt hat. Sie saß und las auf einer Bank mit dem Rücken zur Wand eines Cafés. Sie las wie jemand, der zu einer Spezies gehört, die man für ausgestorben hielt. Ganz da, ganz dabei, ganz eins mit dem Buch. Nicht einmal ließ sie die Seiten los. Kein Suchen nach dem Handy in der Handtasche. Kein Reagieren auf die Geräusche und Stimmen im Raum. Nichts. Das einzige Lebenszeichen kam, als sie umblätterte. Dann wieder totenstilles Versinken. Bis sie, die halbe Stunde war vorbei, den Kopf hob und die Augen schloss. Es war der Augenblick, in dem mir Rilkes Gedicht Der Leser einfiel. Er schreibt da, Zitat, bis er mühsam aufsah, alles auf sich hebend, was unten in dem Buche sich hielt. Zitat Ende. Dieser Leser war sie, die Fremde. Sie war ein Wunder. Sie kam von einem fernen Stern. Sie ist der Traum jedes Autors. So, das war die Widmung und jetzt das Vorwort. Da wird ein bisschen klarer, um was es, was der Ton in dem Buch ist. Es war mitten in Afrika. Ich musste über den Kongo, um ins Nachbarland zu gelangen. Die Strömung war heftig und nur eine müde Piroge stand zur Verfügung. Doch Fährmann Mio lächelte nonchalant und meinte, kein Problem. Wir legten ab. Es schaukelte gemein und eine schwungvolle Welle mehr hätte gereicht, um uns zwei ins Wasser zu kippen, samt Rucksack. Mit jener Hand hielt ich mich links und rechts am Bootsrand fest, wie jemand, der sich an die Armstützen seines Sitzes klammert, wenn das Flugzeug in Turbulenzen gerät, wie kindlich. Ich wurde nicht gelassener, als mir ein Spruch aus dem fernen Indien einfiel. Wie wahr er klang. und wie wenig nervenschonend. Doppelpunkt. Zitat, du bist das, was von dir bleibt, wenn du bei einem Schiffsbruch alles verlierst und du nackt den Strand erreichst. Zitat Ende. Dennoch, der Satz gefiel mir. Er war eindeutig und unvorstellbar. Wie das Foto, das ich als Junge in einem Buch mit dem Titel Katastrophen von heute entdeckt hatte. Man sah einen Mann aus einem brennenden Haus fliehen. Darunter stand, dass Herr Hans W. nichts geblieben war. Nur das bloße Leben und die drei angesenkten Kleidungsstücke am Leib. Hans im Unglück. Ich habe zwei Zimmerbrände hinter mir. Kein Vergleich zum Verderben eines Flammenmeers. Sachen gingen verloren und der tiefe Schreck ließ irgendwann nach. Die lebenslange Furcht vor Feuer, die blieb. Die kleinen Malheurs, die mag ich. Ich bin clever genug, um aus ihnen zu lernen. Aus den großen Debakeln wohl nicht. Bin unsicher, ob ich es mit Desastern aufnehmen könnte oder nicht doch zerbrechen würde. Alles weg. Das ist eine ungeheuerliche Aussicht. Alles, auch die Freunde, die den Untergang oder die Feuersbrunst nicht überlebten. Auch die Freundin, alles, was nah war, unersetzlich nah. Mios Lächeln sollte recht behalten. Nur leicht durchnässt erreichten wir das Ufer. Dort warteten bereits die Grenze auf mich, den weißen Mann. Ihre Haltung war unmissverständlich. Ich legte ein paar schmutzige Scheine in den Pass und konnte passieren. Bloßes Leben hat verschiedene Bedeutungen. Die oben erwähnte, nichts bleibt dem Menschen, ist wohl die brutalste. Eine andere Form, ich will über sie berichten, obgleich sie kaum zum Ruhm des Autors beiträgt, erzählt von einem Umstand, in dem kein Teil des materiellen Besitzes abhanden kam, auch niemandem Leid geschah. Nein, alles durfte ich behalten. Und doch war ich bloß und hilflos. Bloß, da aller Fähigkeiten beraubt. Eine peinsame Erfahrung, aber gewiss lehrreich. So war es. Eine Frau hatte mich eingeladen und ich folgte ihrer freundlichen Bitte. Ich fuhr zu ihr, obwohl mein physischer Zustand nach einem schweren Unfall desolat war. Doch die Aussicht auf Nähe und Eros verhinderte den Blick auf die Wirklichkeit. Ich stieg in den Zug. Luisa war vorgewarnt und reichte mir gleich auf der Fahrt vom Bahnhof zu ihrer Wohnung starke Schmerzmittel, die, wie das halbe Dutzend zuvor, keinen einzigen Schmerz linderten. Bisweilen tut man Dinge, die man schon bereut, während man sie tut. Ich fühlte mich wie ein Betrüger, der längst ahnt, dass er etwas anreißt, zu dem er nicht imstande sein wird. Luisa war selbstbewusst, nicht ohne Grund. Sie sah gut aus, verdiente erfolgreich ihr eigenes Geld, war von niemandem abhängig. Drei so begehrenswerte Eigenschaften. Ach ja, zudem redete sie freundlich und vergnügt. Ihr Zuhause hatte alles, was es für ein Liebeswochenende brauchte. Das einzige Accessoire, das fehl am Platz war, war ich. Nur mit Mühe schaffte ich die vier Stockwerke hinauf in ihr Penthouse. Seit dem Zusammenstoß zwischen mir, dem Radfahrer, und dem Täter, dem Autofahrer, war mein Skelett aus den Fugen geraten. Wann ich mich es bewegte, fuhr ein Blitz in mich. Geplaudert. Es gab Kaffee und die mitgebrachten Blumen standen neben der Schale mit Keksen. Da wir wussten, worauf wir uns einließen, kam es bald zum ersten Kuss. Er gelang mir noch, denn Luisa, die Biegsame, beugte sich vor zu meinem Mund. Warmer Kuss, der alles versprach. Alles umsonst. Irgendwann verschwand Luisa und als sie in die Küche zurückkam, war sie nackt, lächelte und begann zu tanzen. Was für ein Geschenk für einen Mann, dachte ich. Und wie vollkommen stimmig die Situation war. Luisa wollte vögeln. und wundersam unbekümmert zeigt dies ihre Trümpfe. Wieder umsonst. Mein Gerippe war inzwischen versteinert. So zumindest fühlt es sich an. Nur die Hand auszustrecken, ja die kleinste Absicht, den Torso zu bewegen, jagte einen feurigen Stich durch mein Nervenkostüm. Die vom Schock der Kollision miteinander verklebten Faszien wimmerten beim winzigsten Ruck. Undenkbar, hier als Liebhaber aufzutreten. Ich war impotent, von Kopf bis Fuß. Nichts blieb an diesem Tag und den folgenden Nacht als das Leben, blieb mir als das Leben. Ich lebte, nein, ich war am Leben, aber mehr nicht. Nicht der begehrlichste Reiz auf Erden konnte es mit meinem verwundeten Leib aufnehmen. Soweit die zweite Bedeutung von bloß und Leben. Nun kommt die dritte, die wichtigste, die, von der im Buch die Rede sein wird. Bloßes Leben als Ausdruck von äußerster Innigkeit. In den 31 Geschichten passieren immer wieder Momente, die deshalb so intensiv sind, weil sie nichts anderes benötigen als die Bereitschaft, diese Augenblicke zu leben. So ein ultimatives Jetzt, das absolute Wissen, dass der Zauber, der kleine oder größere Rausch nur Wert hat, wenn man von Anfang bis Ende dabei ist. Dass kein Zaudern sein darf, dass sonst das Geschenk und dauert es nur Minuten, entschwindet. Jede Faser soll zucken, soll versichern, dass eine gerade das verheerend grandiose Gefühl durchflutet, unverbrüchlich anwesend zu sein, herzflimmernd und mittendrin. Solche Euphorien scheinen nötiger denn je, da wir uns auf eine Gesellschaft hinein entwickeln, die jede sinnliche Anstrengung, sinnlich im Sinne von physisch erfahrbar, auf Biegen und Brechen abschaffen will. In zukünftigen Smart Houses ist selbst das eigenhändige Hochheben des Klodeckels verboten. Lieber aufs Smartphone tupfen, als Muskeln zu spüren. Lieber nichts spüren, als spüren. Der Körper ist verdächtig. Der kann weg. Die hedonistische Tretmühle. Was für ein Traum, was für ein Albtraum. Eines Tages wird uns beim Verlassen der Wohnung automatisch eine Windel verpasst. Und mit dem Babyphone in der Hand dürfen wir nach draußen. Für den Fall, dass es zu nieseln beginnt und wir unverzüglich um Hilfe betteln müssen, bitte sofort nach Hause evakuieren, ins Hückereich mit Sofa und Kuscheltieren und garantierter Windstille. Ich warte noch auf die stufenlos einstellbare Heizung für den Fahrradsattel. Den Motor haben wir ja schon. Keiner braucht mehr Angst zu haben, dass sein Body zu irgendetwas Nütze ist. Studien bestätigen es. Sex steigt ab. Immer weniger können sich dazu aufraffen. Wie verständlich. Denn viel aufregender als einen Menschen zu beschmusen, ist es wie offensichtlich mit Plastik zu spielen. Das kann man hernehmen, weglegen, es riecht nicht, es widerspricht nicht, es ist berechenbar und landet, wenn unbrauchbar, im Müll. Entschieden anstrengender ist da ein Zweibeiner, der nicht sofort pariert, der eigensinnig ist, der sich nicht so umstandslos entsorgen lässt. Ich poche auf mein analoges Leben, das keinen Wert darauf legt, rundum connected zu sein. Ich will auf die Welt glotzen und nicht auf ein handtellergroßes Display. Ich will nicht zermalmt werden vom Geschwätz, das durch den Cyberspace wabert. Gleichzeitig, wie menschenfreundlich, verschone ich die Umwelt mit den Pipi-Nachrichten aus meinem Alltag. Als ich zum ersten Mal von Jugendlichen hörte, die sich ritzen, um sich via Schmerzen irgendwie wahrzunehmen, irgendwie den Moder der braven, schauerlich voraussehbaren Jahre auszuhalten, habe ich sie sofort verstanden. Ich ritze mich nicht. Doch ich haue ab. Irgendwohin, fast egal, wohin. Nur schimmeln darf es dort nicht. Seltsam. Aber oft werde ich belohnt für die Beschwernisse. Ich treffe Frauen, ich treffe Männer und Geschichten passieren, die fremd und wunderlich klingen. Jedenfalls weit weg vom Mief des Ewiggleichen. Zitat, am Grabe der meisten Menschen trauert, tief verschleiert, ihr ungelebtes Leben. Zitat Ende. Keine Ahnung, wo ich den Satz las. Er ist gemein und leider nicht von mir. Ich wünschte, jedes meiner Bücher taugte so nebenbei als Aphrodisiakum. Man liest es, man schluckt es und nach spätestens einer halben Stunde regt sich die Lust aufs Leben. So, das war das Vorwort. Und jetzt möchte ich eine Szene vorlesen. Wir gehen nach Key West. Key West ist die südlichste Stadt von Florida. Ihr vorausgehen die sogenannten The Keys, also die Schlüssel, aber das hat er nicht angehört. Das sind diese wunderschönen kleinen Inseln, über diese wunderschöne Highway 1 führt von Miami runter nach Key West. Blaues Meer, blauer Himmel, blaue Gedanken, grandios schön. Und eine kleine Stelle möchte ich vorlesen, weil ich ja immer auch beschimpft werde von Leuten, ich habe das noch nicht ganz verstanden, die nicht wüsste, der Frauen, ja, sie grundsätzlich auf ihr Äußeres reduziert. Das ist sehr seltsam, denn ich glaube, dass es Frauen gibt, die sexy sind und sonst gar nichts. Und dann glaube ich, dass es Frauen gibt, die sexy und klug sind. Und dann glaube ich, dass es Frauen gibt, die sexy und klug und herzenswarm sind. Ungefähr so ähnlich übrigens wie bei uns Männern, nur so schön sind wir nicht wie die andere Hälfte der Menschheit. Und das ist eine kleine Geschichte. Ich lerne dort eine Frau kennen und möchte Ihnen diese Geschichte vorlesen. Seltsamerweise kommt es auch dort nicht zur Intimität, aber das hat andere Gründe, sehr überraschende. Also, ich bin in dieser berühmten kleinen Stadt Key West und lese Ihnen jetzt ein kleines Stücklein aus dieser Reportage. Sie hat den Titel, hier steht es, The Keys, 100 Meilen blauer Himmel, 100 Meilen blaues Meer, 100 Meilen Staunen. Also, am nächsten Tag sehe ich beim Planieren durch die Stadt eine Frau, die neben dem Trottoir einen provisorischen Stand mit Broschüren aufgebaut hat und an der Bluse einen Sticker trägt, auf dem Wedding Concierge steht. Sie antwortet überaus freundlich auf meine Frage, was die zwei Wörter bedeuten. Doppelpunkt, sie kümmert sich um Hochzeiten. Ja, sie hat die Lizenz, Leute zu verheiraten. Es gibt drei Angebote. Beim preisgünstigsten findet die Zeremonie am Strand bei Sonnenuntergang statt. Teurer wird es, wenn das Jawort auf einem Boot gegeben wird und High Class wird es, wenn ein Teil des schönsten Tags des Lebens unter Wasser, Video gefilmt, erlebt wird. Nebenbei arbeitet Kylie als Real Estate Shark, so sagt sie es, als Immobilienhai. Aber der Markt sei abgekühlt, die Preise gehen runter, viele haben sich im Rausch des schnellen Geldes verspekuliert. Am späten Nachmittag komme ich wieder, jetzt hat die hübsche Zeit. Wir fahren zum Little Hammacker Park, ein Steg führt über Mangroven, über Krokodile und Salzpfannen, Vöglein zwitschern, die Welt ist still. Wir haben unterbrochen, da als uns jemand mit seinem Ghetto-Blaster auf den Schultern entgegenkommt. Wir halten die Obdachlose an. Ich bitte sie, den Text hören zu dürfen, den Country-Sänger Jimmy Buffett gerade schnulzt. Take it easy, heißt seine Botschaft. Jimmy singt vom easy living, easy loving und easy riding. Beneidenswerte Amis. Kylie ist ein warmer Mensch. Sie erzählt von Key West, erzählt, dass die Pferdedroschke im Zentrum abgeschafft wurden, da häufig Betrunkene einstiegen und die verschreckten Pferde durchstarteten. Sie mag Key West, auch wenn sie wie alle Einheimischen über die Touristenflut zürnt, von der sie, wie so viele, abhängig ist. Sie erwähnt die Keys Disease, die lokale Krankheit, die sich in dem simplen Satz äußert, I don't feel like working today. Also ich habe keine Lust heute zu arbeiten. Irgendetwas an mir lädt Frauen und Männer dazu ein, zu beichten. Das ist eine brauchbare Eigenschaft für einen Reporter. Beim Essen an unserem zweiten Abend in einer Strandbar geht es los. Kylie beichtet. Ohne konkreten Anlass, ohne dass das Gespräch in diese Richtung gegangen wäre. Erstaunlich. Die 37-Jährige tritt elegant auf, spricht ein reiches Englisch, sieht gut aus, kommuniziert leicht und schnell mit ihrer Umgebung. Wer käme da auf die Idee, dass sie jahrelang von ihrem Vater und dessen Bruder missbraucht, schwerst missbraucht wurde als Kind? Der Satz ist raus und sie fängt an zu weinen. Ich halte den Mund, berühre nur sacht ihre Schultern. Geheimnisvolles Key West. Als wir weiter am Meer entlang gehen, umarmt sie mich und sagt, dass sie die Nacht mit mir verbringen will. Ich bin ein einfacher Mensch und muss nicht lange überredet werden. Wir fahren zu ihr. Geschmackvolle Wohnung, ein richtiges Bett für zwei, Blick auf das lichterflimmernde Key West. Wir plaudern, wir trinken. Wir kommen uns näher, sitzen irgendwann verspielt auf dem Sofa. Und Kylie hält mittendrin inne. Sorry, sorry, ich kann nicht. Ich möchte es sicher, aber es funktioniert nicht, auch nicht mit dir. Eine Frau zur Intimität überreden, kommt nicht in Frage. Ist recht nicht in einem solchen Fall. Ich frage auch nicht nach, warum, wieso. Der Grund ist so offensichtlich. Nach einem scheuen Kuss bringt sie mich zur Tür. Ich bin nicht gekränkt, auch nicht ernüchtert. Denn ich habe etwas gelernt über sie, über diese Frau. Das soll zählen. Zudem weiß ich, ach, mit Ewigkeiten, dass bemühter Sex eine Hundsgemeinheit ist. Zwei müssen sich mit übergroßer Freude begehren. Dann passiert ein kleines Wunder. So, das war die Geschichte von Kylie. Und jetzt fliegen wir rüber nach Indien. Indien ist kein anderes Land. Indien ist auch kein anderer Planet, kein anderer Kontinent. Indien ist ein anderer Planet. Es gibt überhaupt kein Land, das man damit vergleichen kann. Deutschland ist ein bisschen, wenn Sie wollen, ja, wie Schweden oder Österreich und Frankreich ein bisschen wie Italien. Nein. So crazy, so verrückt, so verspielt. So geht es nur in Indien zu. Und wären die Inder nicht so, wie sie sind, gäbe es längst Bürgerkrieg. Aber sie haben ein ungeheuer dehnbares Herz. Und davon möchte ich jetzt berichten. Es ist Seite 200. Ich sage mal ganz kurz den Titel. Achtung, eine kleine Sekunde. Und jetzt sind wir schon da. 48, so, okay. Also die Geschichte heißt Der größte Bahnhof der Welt, Untertitel Jeden Tag der helle indische Wahnsinn. Also jetzt die Geschichte über diesen größten Bahnhof der Welt. Das Aufregendste, was mir je auf einem deutschen Bahnhof passierte, ein Flitzer. Ein rundlicher Herr, der vor dem heiteren Bahn ergriffen war, splitternackt an uns vorbeisprinten zu müssen. Aber ja, wir lachten. In einem Land, in dem alle brav und gehorsam sind, ist ein lustiger Dicke ein Lichtblick. Einer immerhin vergnügt sich. Zudem war der Nacke der Behende. Noch bevor die Ordnungskräfte einschreiten konnten, um wieder Ordnung im Staat herzustellen, war er weg. Spurlos. 6.700 Kilometer weiter östlich traf ich in ähnlicher Umgebung einen zweiten Helden. Garantiert heldischer. Denn er riskierte keine Anzeige wegen öffentlichen Ärgernisses, sondern wagte alles. Sein einziges Leben. Der Arbeitsplatz von Mohammed Taurik, dem Tapferen, befand sich direkt neben der Victoria Terminus. Im emsigsten Bahnhof auf dem Globus, mitten in Mumbai, früher Bombay. dem 20 Millionen Moloch an der Westküste des Landes. Bevor ich den Heldengesang auf ihn anstimme, zunächst ein paar Daten und Geschichten zu einem Gebäude, das die UNESCO zur World Heritage Site erklärt hat, weil es so fulminant dasteht, so einmalig, so unverschämt größenwahnsinnig. Die Engländer, Kolonialherren und damalige Besitzer Indiens, eröffneten den Bahnhof 1887, um das 50. Regierungsjahr ihrer Königin Victoria nebenberuflich Empress of India zu feiern. Ach, Madame Victoria. Sie hatte zuvor schon, so kolportierten böse Zungen, indische Fakir nach London beordert, auf das sie ihr Leibesübungen beibrachten, um den verdächtig leblosen Unterleib zu beflügeln. Zitat, close your eyes and think of England. Zitat Ende war ihr Aufruf ans weibliche Volk, wenn es darum ging, den Geschlechtsverkehr über sich ergehen zu lassen. Ja, sie hat es sogar geschafft, den einst so erotisch verspielten Hinduismus mit ihrem Viktorianismus zu verpesten. Noch heute liegt ihr Erbe wie ein eherner Koschetsgürtel auf dem Land. Bin ich vom Thema abgekommen? Mitnicht. Natürlich. Bei der großen Eröffnungsfeier fiel kein Wort über Witwe Victorias still darbendes Sexualleben. Als der erste Zug ankam, waren die Geborenen oben überwältigt. Da weder Pferde noch Ochsen die 14 Waggons zogen, vermuteten sie, dass the wonderful white man, wieder in Anführungszeichen, schon wieder gezaubert hätte und brachten, Anführungszeichen, besänftigte Opfergaben, um den überirdischen Akgadi, den Feuerwagen, zu begütigen. Der Hauptbahnhof präsentiert sich als kleines Weltwunder, die Symbiose von britischer Neogotik und indischer Handwerkskunst ist es wohl wert, ihn bis zum Weltenende zu behalten. Mit seiner himmelhohen Kuppel, achtig und begehbar, seinen mit Skulpturen, Reliefs verzierten Säulengängen, seinen bis zu 700 Meter langen Bahnsteigen. Aber nein, das Wunder wird vorher verschwinden. Denn der Subkontinent explodiert jeden Tag. Er produziert im 24-Stunden-Takt 20.000 neue Inder. Sprich, die Millionen Frauen und Männer, die morgens hier hereinschwappen und abends zurückfluten, werden täglich mehr, unheimlich mehr. Zudem defekieren mindestens 10.000 Tauben, auch geburtenstark, nach Herzenslust auf alle verfügbaren Dächer und Gesimse. Monsun und Smog helfen ebenfalls mit beim Untergehen. Bisweilen schafft es sogar ein heiliges Rindvieh an den Sicherheitschecks vorbei, um einen Haufen zu hinterlassen. Und Bettler, Horden, lauern in Hab-Acht-Stellung, umzingelt wie eine Armee den Komplex. Denn Heerscharen von Pendlern versprechen Beute, die haben nichts und Pickpockets. Gewiss, die hiesigen Langfinger gelten als gerissen. Gegen Taschendiebe bin ich als leidgeprüfter Reisender gewappnet. Alles Edle, Pass, Scheine, Tickets, berührt meine Haut, sorgsam eingenäht, für jeden unsichtbar. Was jedoch die armen Schlucker nicht kümmern soll, wie an jenem herrlichen Dienstagmorgen, als ich schwungvoll die gigantische Haupthalle betrete und den einen, den ewigen Schlachtruf hinter mir höre, Baba, Baba, please, money, 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 please. Und das Duell beginnt. Der Bargoldlose stimmt seine Elendsjeremiade an und ich beschleunige und er beschleunigt und wimmert laut, dann lauter. Jede seiner Töne soll mich an mein steinernes Herz erinnern, das augenblicklich nichts vom Elend der Welt belästigt werden will. Aber der Abgerissene ist der Stärke, wie so oft. Er schrillt noch energischer, als ahnte er den Schwächling in mir, der irgendwann nicht mehr tragen kann, dass er ein Schweinehund ist und einknickt und die Rupien herausrückt. Bald legt der Nächste auf mich an, mich, den Stinkreichen. Ein kleiner Junge reicht einen Zettel, auf dem vom Vater berichtet wird, der von einem Lastwagen zermalmt wurde und vom Onkel, der unter eine Mähdresche geriet und von der Schwester, die spurlos nach China verschwand. Ach, Ein paar Tage hier herumstreichen und niemanden aus dem Weg gehen und jede Zumutung aushalten, das ist ein unbezahlbarer Einführungskurs fürs Eisenbahnfahren in Indien. Doppelpunkt. Wie einen Vorzug entern und erfahren, wie viele Menschen auf einem einzigen Quadratmeter Platz haben. Oder beim Verlassen des Waggons erkennen, dass die Logik, zuerst Leute aussteigen zu lassen, damit andere einsteigen können, in diesem Land nicht zählt. Und dem Eisenbahnminister zuschauen, wie er mit Pressetross hier anrückt, um den besorgten Staatsbeamten vorzuführen, Toiletten inspizieren, den Station Master eine Moralpredigt halten, den leutseligen spielen und mit einem Straßenjungen plaudern, schwere Ketten zur Gepäcksicherung anpreisen, einen Kiosk betreten und die Schubladen nach diskret verkauften Schweinigeleien durchwühlen, drei Arbeitern zusehen, wie sie mit Riesenschläuchen auf die Gleise spritzen, um Schotter und Bohlen von vielen, vielen indischen Häuflein zu säubern, sich zuletzt vor ein Mikrofon stellen und dem Volk von der glorreichen Zukunft der Indian Railways schwadronieren. Ich entdecke vier Polizisten im Gewühl, die einen Mann in Handschellen und mit einem Strick um den Hals, Ausrufezeichen, zu einem Zug bringen, um ihn in ein Gefängnis zu verlegen. Ich darf mit dem Gefangenen ein paar Worte wechseln und der Gefesselte bestätigt tatsächlich, ja, er ist ein Mörder, ein Eifersuchtsmörder, ohne Drama in der Stimme. Er sagt es wie, ich bin ein Ladendieb. Und recht nachlässig, als ich ihm zwei Zigarillos in die Hemdtasche stecke. Mehr Nähe geht nicht, schon zerren sie ihn weiter. Seit über 25 Jahren heißt der Bahnhof Chhatrapati Shivaji Terminus. Die Erinnerung an Victoria und ihr Kolonialreich sollte mit der Umbenennung abgeschafft werden. Warum einer pompösen Kaiserin gedenken, die so lange am Plündern des Landes beteiligt gewesen war? So widmet man das Bauwerk einem hinduistischen Anführer aus dem 17. Jahrhundert, einer Legende im Kampf um nationale Unabhängigkeit. Von einem Berufsstand wäre noch zu berichten, den es nur hier und nirgends sonst auf dem Planeten gibt, die Dabbawala, die Blechdosenmänner. Sie sind mit wenigen Ausnahmen allesamt Analphabeten. Bekamen jedoch von dem amerikanischen Wirtschaftsmagazin Forbes ein Six Sigma Prädikat verliehen, das eine 99,99,99%ige Zuverlässigkeit bescheinigt. Soll heißen, bei 6 Millionen Erledigungen begehen sie nur einen Fehler. Was tun die Kleinen? Sie schwirren vormittags durch die Hochhäuser der Vorstädte, klopfen an und bekommen 4 miteinander verbundene Schalen, warm und voll, unter anderem mit Reis, Linsen, Chapati, Soße und Salat, das Mittagessen. Gekocht von Ehefrauen für ihre in der Großstadt arbeitenden Gatten oder von lieben Müttern für ihre Söhne. Mit dem Fahrer düsen diese Dabbawala anschließend zum nächsten Bahnhof und laden ihn ein. Am Zielort hier in Mumbai übernehmen die Kollegen die Bleche, hieven sie wie Lattenrost auf ihre Köpfe, balancieren damit ins Freie und verteilen die Dosen, jeder hat einen farbigen Code auf dem Deckel, wieder auf Fahrräder. Bis zu 40 Lieferungen pro Mann. Dann lostreten, ab ins Businessviertel. Der Code, den können Sie lesen, zeigt an, was in welchem Wolkenkratzer, in welchem Stock, vor welche Tür soll. Warum die Angestellten nicht in die Kantine gehen? Weil Hunderttausende die uralte Angst jagt, die Mahlzeit könnte, nicht auszudenken, unrein zubereitet sein, von einem Unberührbaren. So leben 5000-drahtige Inder seit 2 Generationen von dieser Phobie. So erfolgreich, dass sie bereits von verschiedenen Unternehmen eingeladen wurden, über ihr System zu sprechen, ja zu erklären, wie sie mit einfachsten Mitteln eine solche Performance Rate schaffen. Klar. Ehemänner hätten durchaus die Möglichkeit, morgens ihre Verpflegung selbst mitzubringen. Aber das gilt als Unschick. Zudem hat kein zusätzliches Reiskorn mehr Platz in den vollgestopften Waggons. Ein Super-GAU würde losbrechen, sollte das Campinggeschirr sich versehentlich öffnen und die Speisen an den strengen Bügelfalten der Herren herablaufen. An einem Vormittag bin ich der 5001. Dabawala. Das Puter nimmt mich mit. Ich darf neben seinem Fahrrad herlaufen und eine Viertelstunde vor den Büros der Air India in die Knie gehen. Eine halbe Minute Atem holen, dann die ersten Ladungen auf unsere vier Arme verteilen und vor bestimmten Eingängen auf verschiedenen Stockwerken abstellen. Bis hinauf in das 11., ohne den Lift zu benutzen. Der Alte traut den Aufzügen nicht. Dann weiter zur Citibank und zum Indian Express, der Tageszeitung. Das Pute denkt nie nach. Er weiß längst alle Türen auswendig. Als wir fertig sind, gibt es eine lustige Überraschung. Mein Interimsboss will ein Backschisch von mir. Ich dachte gerade umgekehrt. Er werde mir auf die Schultern klopfen und dreimal Thank you sagen. Ja, ein Pförtner kommt hinzu und erklärt das Putes cleveren Gedankenzug Doppelpunkt. Er habe mir die Gelegenheit verschafft, eine neue Erfahrung zu machen. Wäre das nicht eine Belohnung wert? Wie listig. Ich gebe mich sofort geschlagen. Noch hat mich jeder Inder besiegt. Apropos Schuften und Schwitzen. In der Welt beinahe größten Bahnhof, nur in Tokios Shinjuku-Station werden Menschenleiber noch rabiater gequetscht, gibt es Running Rooms. Das ist feinstes Indien-Englisch und meint damit nicht etwa rennende Zimmer, sondern Räume, in denen sich Kontrolleure von ihrem vielen durch die Züge rennen erholen. Logisch, oder? Wundersam, geheimnisvolles Indien. Das Schlusswort gehört beim Helden an diesem Ort. Mohammed Tariq. Er passt in unsere modernen, eher anstrengenden Zeiten. Um die Fallhöhe deutlich zu machen, sein schnelles Vorwort erlaubt. Im Frühjahr 2008 wurden in Chhatrapati Shivaji Terminus die Tanzszenen zu Slumdog Millionaire getrennt. Der Streifen erzählt die rührende Sage des blutjungen, elendarmen Jamal, der bei einem Fernsehquiz den Checkpoint abräumt. Am 12. November desselben Jahres hat der Film Premiere und wird ein Welterfolg. Das Märchen vom Glück klingt so tröstlich. Exakt 14 Tage später kommt das Unglück über diesen Bahnhof gegen 21.30 Uhr. Nicht tanzend, nicht lachend, nicht freudesprühend, sondern in Form von zwei 25-jährigen Fanatikern, die ihre mitgebrachten Kalaschnikows entladen und anschließend aus ihren Rucksäcken volle Patronenmagazine holen und sie aufstecken und wieder feuern, bis nach 70 langen Minuten 58 Leichen und 104 Verletzte liegen bleiben. Die beiden Massenmörder gehören einer 11-köpfigen muslimischen Terrorgruppe an, die im Schutz der Dunkelheit per Boot aus Pakistan angelandet war. Insgesamt 174 Frauen und Männer in Mumbai tötete und zuletzt selbst getötet wurde. Nein, einer der Station Killers blieb übrig. Mohammed Ajmal Amir Kazak, der Ex-Kleinganove und spätere Dschihadist, überlebte, um nach 4 Jahren fast auf den Tag genau gehängt zu werden. Zitat, durchs Töten, so bekannte er einen der Verhöre, wirst du bedeutend. Außerdem macht es Gott stolz. Zitat Ende. Jetzt endlich rückt mein Mohammed ins Rampenlicht, der sich in dieser Nacht ebenfalls auf dem Schlachtfeld befand. Doch er, auch jung, auch Moslem, auch in Mohammed, auch in ärmlichen Verhältnissen wie der Rasende, wird kein Leben auslöschen, sein Leben retten. Nachdem auf ihn geschossen und er nicht getroffen wurde, fängt er zu schreien und zu gestikulieren, zeigt den wild irrenden Ortsfremden, wo sie sich verstecken und durch welchen Ausgang sie fliehen können. Und hilft stets in höchster Gefahr, der Polizei Schwerverletzte ins nahegelegene St. George Hospital zu transportieren. Das sind Chaos und Blutlachen, hysterische Schluchzen das Brüllen der Verwundeten. Aber Mohammed behält die Nerven und lässt sich allein vom Tiefsten im Herzen des Menschen leiten, vom Mitgefühl. Irgendwann, ich war zu jener Zeit in Indien, aber weit weg von Mumbai, habe ich ihn besucht. Den Pavement Hero, den Bürgersteighelden, der schon längst wieder Tee in seiner Bude verkauft, direkt neben dem weltberühmten, so grandiosen Chhatrapati Shivaji Terminus. Er lächelte scheu. Es dauerte, bis er anfing, leise von damals zu erzählen. So, das war heute meine letzte Geschichte. Dankeschön.